Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Dani. Du unterstützt den Podcast neu auf www.erklärmir.at. Das freut mich sehr und das machen noch 347 andere UnterstützerInnen auch. Vielen Dank dafür. Und damit ihr mitbekommt, wer die anderen Leute sind, die diesen Podcast hören, gibt es seit der vergangenen Woche am Ende jeder Folge eine Minute, die exklusiv euch HörerInnen gehört. Auch heute gibt es eine sehr süße Nachricht von Natalie, über die ich mich sehr gefreut habe. Ihr könnt uns also einfach eine Sprachnachricht schicken, in der ihr uns und dem Publikum von Erklär mir die Welt etwas erzählt, was auch immer, solange es keine Werbung ist. Die Sprachnachricht einfach an valentina@erklärmir.at schicken und wir wählen dann welche aus und spielen sie in der letzten Minute der Folge ab. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Bruno Kreisky und wer das war und warum der interessant ist, erklärt uns Christoph Kodanko. Hallo.
Hallo, servus.
Hallo lieber Christoph, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, ich bin also seit langer Zeit Journalist. Ich habe schon unmittelbar nach meiner Matura im Jahr 1971 als Feralpraktikant bei einer ganz kleinen oberösterreichischen Wochenzeitung begonnen. Neue Warte am Inn hieß die, das Wochenblatt für das obere Innviertel. Und habe dann auch während des Studiums in den Sommermonaten immer dort gearbeitet als Lokalreporter, habe also den Beruf von der Pike auf erlernt, wenn man so sagen kann, und habe dann das Studium beendet, Publizistik, Romanistik, bin dann zur Wochenpresse gegangen, die war damals ein relativ bedeutendes konservatives Magazin, bin dann vom Profil abgeworben worden, war dann 3 Jahre beim Profil, bin dann zum Kurier gekommen, war 23 Jahre beim Kurier, habe begonnen als stellvertretender Ressortleiter und als Chefredakteur geendet, war 7 Jahre Chefredakteur im Kurier und bin jetzt schon seit wieder 10 Jahren Wien-Korrespondent der Oberösterreichischen Nachrichten.
Lieber Christoph, seit 1971 journalistisch tätig, da denkt man eigentlich an einen 80-Jährigen, aber so alt bist du noch nicht. Aber trotzdem hast du im Laufe deiner Karriere sehr viel mitbekommen, unter anderem auch noch die Zeit von Bruno Kreisky. Wir fangen gleich an. Warum sollte man sich heute im Jahr 2022 für einen Politiker interessieren, der vor 40 bis 50 Jahren politisch tätig war? Du hast sogar ein Buch über ihn geschrieben. Warum?
Also Bruno Kreisky war 13 Jahre österreichischer Bundeskanzler, war Chef einer Alleinregierung und hat Österreich tiefgreifend verändert. Dazu muss man ein bisschen ausholen und das gesellschaftliche Umfeld schildern, in dem sich das alles abgespielt hat. Der Vorgänger von Bruno Kreisky war Josef Klaus als Chef einer ÖVP-Alleinregierung und schon Josef Klaus hat erkannt, dass sich hier eine Zeitenwende anbahnt. Klaus war Bundeskanzler von 1966 bis 1970, das heißt, da war auch die Phase der 68er, des 68er Jahres, das ein kultureller und gesellschaftlicher Umbruch in Österreich war und das, was Josef Klaus begonnen hat, eine gewisse Veränderung, eine gewisse Modernisierung Österreichs, natürlich unter dem Gesichtspunkt eines konservativen Politikers, hat Bruno Kreisky als progressiver Politiker, als Sozialdemokrat fortgesetzt und die Veränderungen, die in diesen 13 Jahren der Regierungszeit von Bruno Kreisky erfolgt sind, die sehen wir heute noch, wenn wir uns an die jüngsten Debatten erinnern, etwa über die Fristenlösung. Die Fristenlösung ist unter Bruno Kreisky eingeführt worden, oder wenn wir an die Energiedebatten denken, die derzeit so aktuell sind, unter Bruno Kreisky wurde im Angesicht des Ölschocks 1973-74 der autofreie Tag eingeführt, es wurden die Energieferien eingeführt, die es heute noch gibt, und andere Dinge mehr. Also Bruno Kreisky ist ein Politiker, der wirklich bleibende Spuren hinterlassen hat.
Zur Erklärung, Fristenlösung, darunter versteht man, dass man innerhalb von einer gewissen Frist, ich weiß nicht genau wie viele
Schwangerschaftsabbruch
Wochen,
Schwangerschaftsabbruch durchführen kann.
Genau, abtreiben
kann. Straffrei Schwangerschaftsabbruch durchführen kann.
Ja, du hast uns schon ein bisschen in diese Zeit gebracht. Erklär uns kurz, was oder wer waren die 68er?
Naja, die 68er, das begann als Studentenrevolte eigentlich in Frankreich, also den Anfang nahm diese kulturelle Revolution eigentlich in den USA im Angesicht des Vietnamkrieges. Diese Welle ist dann nach Europa übergeschwappt und ist in Frankreich, in Paris, durch die Studentenunruhen weithin sichtbar geworden. Und ein Teil davon ist auch nach Österreich gekommen. Es können sich ja jüngere Leute gar nicht mehr vorstellen, wie damals das kulturelle und gesellschaftliche Klima in Österreich war eigentlich. Es durfte ja in den 60er Jahren eine Frau keine Beschäftigung annehmen, ohne dass der Ehemann zugestimmt hat, und es durfte eine Frau keinen Reisepass beantragen, ohne dass der Ehemann schriftlich seine Zustimmung dazu gegeben hat. Also so waren die Verhältnisse damals. Es wurde zum Beispiel im Bereich der Kultur der Paragraph gegen Schmutz und Schund ganz eisern vollzogen. Also es wurden Künstler eingesperrt, die das, was Schmutz und Schund genannt wurde, verbreitet haben. Manche mussten auch ins Exil gehen. Seither gab es ja in Berlin zum Beispiel, im damaligen West-Berlin, eine große österreichische Künstlerkolonie. Das waren lauter Leute wie Günter Brus und Oswald Wiener, die aus Wien fliehen mussten, weil sie hier von Verfolgung und möglicherweise von Gefängnisstrafe bedroht waren. Das war das gesellschaftliche Klima der 60er Jahre. Und Bruno Kreisky ist im Jahr 1967 zum SPÖ-Vorsitzenden gewählt worden und hat sofort erkannt, dass sich hier große Veränderungen anbahnen. Das heißt, Kreisky hat ein sehr feines Sensorium dafür gehabt, was kommen wird, mit einer Ausnahme. Was er nicht begriffen hat und nicht verstanden hat, war, dass die Umweltbewegung sich entwickeln würde, und daher hat er hier auch einen Teil seiner Wählerschaft verprellt. Aber insgesamt hat er natürlich ein feines Gefühl dafür gehabt, was die gesellschaftliche Entwicklung bringen wird.
Wo man auch sagen kann, dieser Umweltaspekt, der zieht sich ein bisschen in der SPÖ bis heute durch, also von AKW Zwentendorf, Hainburg bis heute die Stadtstraße und etc. Du hast gesagt, 13 Jahre war Kreisky Kanzler, der längst dienende Bundeskanzler, den es in Österreich je gegeben hat, wenn man jetzt von Kaisern und so absieht in der Vergangenheit. Und noch zum Kontext, die 68er Jahre hast du jetzt kulturell beschrieben. Du beschreibst in deinem Buch auch, also das Jahr 1968 war ja auch eines, wo der Warschauer Pakt, also Truppen von der Sowjetunion und verbündeten Staaten in Prag einmarschiert sind, also ganz nah an Österreich heran. Und da gab es bei vielen die Sorge, dass die Truppen dort nicht Halt machen, sondern vielleicht auch weiter marschieren. Also es war irgendwie kulturell eine unvorstellbare Zeit und auch verteidigungstechnisch, sicherheitstechnisch eine ganz andere Zeit. Und so zum Thema Neutralität und Außenpolitik, die ja Kreisky auch sehr aktiv betrieben hat, kommen wir auch noch zu sprechen. Also wir haben jetzt mal festgestellt, Kreisky war ein Politiker, der sehr lange im Amt war und diese Zeit genutzt hat, um Österreich tief zu prägen bis heute. Und darum ist er auch 2022 noch interessant. Gibt auch viele Bücher zu ihm, wie dein lesenswertes. Gehen wir vielleicht mal zurück, um Kreisky besser zu verstehen. Aus welchen Verhältnissen, aus was für einer Familie ist Kreisky denn gekommen?
Naja, Kreisky kam aus einer Familie assimilierter Juden, aus einer eigentlich wohlhabenden Familie. Er war kein besonders guter Schüler, aber er hat schon sehr früh als Schüler politische Aktivitäten entwickelt. und wurde später auch unter dem Austrofaschismus wegen dieser politischen Aktivitäten verfolgt und eingesperrt und wurde dann gezwungen, ins schwedische Exil zu gehen. Und diese Zeit in Schweden war für ihn auch extrem wichtig, weil er von dort sehr viele Ideen mitgebracht hat, wie man die Gesellschaft verändern kann, bis hin zum Ombudsmann und zur Volksanwaltschaft, die heute noch als wichtige Institutionen vorhanden sind. Er hat auch die Frauenrechte in Skandinavien kennengelernt und hat daraus sehr viel für seine Politik geschöpft. Man muss sagen, zur historischen Dimension von Bruno Kreisky, er wurde ja geboren noch in der K&K-Monarchie, er wurde 1911 geboren und kam aus der Monarchie, wurde dann 1936 im Sozialistenprozess verurteilt, hat den Ständestaat kennengelernt, musste 1938 emigrieren und war dann ab 1953 wieder in Österreich zurück, war Staatssekretär und dann Außenminister. Wobei wichtig ist, um die Person Kreiskys einzuschätzen, in der Partei wurde er Anfang nicht sehr geschätzt. Also es gab ja viele Funktionäre in der Sozialdemokratie, damals in der Sozialistischen Partei, wie sie hieß, die sehr skeptisch war, dass man diese jüdischen Verfolgten und Vertriebenen zurückholen soll, weil sie fürchteten, erstens, dass die Forderungen stellen werden und zweitens, dass hier eine unliebsame Konkurrenz erwächst. Und Kreisky wurde ja auch SPÖ-Vorsitzender auf einem Parteitag, an dem mächtige Strömungen dabei eigentlich ihn nicht wollten. Das heißt, Kreisky hat sich mehr oder weniger selbst zum Parteivorsitzenden gemacht, denn er hat sich Verbündete gesucht in den Bundesländerorganisationen und in den Jugendorganisationen und ist eigentlich gegen den Willen der damaligen Parteiführung zum Parteivorsitzenden geworden. Später haben sich dann die verschiedenen Flügel miteinander versöhnt und er konnte die SPÖ so gestalten, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat sie ja zum höchsten Mitgliederstand in der Geschichte der Sozialdemokratie auch geführt, aber in seinen Anfängen hat er eigentlich mit der Gegnerschaft in der Partei zu kämpfen.
Und noch kurz zur Einordnung, weil jetzt Ständestaat und Austrofaschismus gefallen sind als Begriffe. Also schon bevor die Nazis die Macht übernommen haben in Österreich, war Österreich eine Diktatur, das Parlament ist ausgeschaltet worden. Und da hat, glaube ich, der Kreisky, schreibst du, Zetteln ausgeteilt dagegen und ist dann eingesperrt worden und war mit Nazis auch im Gefängnis.
Das war natürlich ein sehr prägendes Erlebnis für Bruno Kreisky, das später für sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Denn Kreisky war in einer Zelle mit illegalen Nationalsozialisten und diese illegalen Nationalsozialisten haben eine Art Kameradschaft im Gefängnis entwickelt und haben auch Bruno Kreisky durchaus geholfen. Und Kreisky ging ja später in den Diskussionen um Friedrich Peter und dessen NS-Vergangenheit und in der Auseinandersetzung mit Simon Wiesenthal so weit zu sagen, dass diese illegalen Nationalsozialisten eigentlich die ersten Widerstandskämpfer gewesen wären, nämlich gegen das Regime Dollfuss, gegen das austrofaschistische Regime. Also da hat er sehr prägende persönliche Erfahrungen gemacht, die ihn auch auf seinem späteren Lebensweg und in seiner politischen Karriere immer noch nachhaltig geprägt haben.
Ja, zu Simon Wiesenthal, Friedrich Peter, werden wahrscheinlich auch die meisten jetzt nicht wissen, wer das ist. Kein Problem, zu dem kommen wir später. Versuche mich jetzt chronologisch zu bewegen. Also Kreisky ist früh politisiert worden aus einem wohlhabenden Haus, eingesperrt worden ins Gefängnis, musste dann fliehen nach Schweden und war dort auch sehr aktiv, hat sich ein Netzwerk aufgebaut und ist dann in den frühen 50ern wieder zurück nach Österreich gekommen. Das war jetzt auch eine Zeit, wo Österreich, also wo es zum Beispiel noch keinen Staatsvertrag gegeben hat und wo Österreich noch von den Alliierten besetzt war. Wo Kreisky dann, glaube ich, aber auch aktiv beteiligt war an den Verhandlungen zum Staatsvertrag zur Neutralität. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Also man muss kurz die Lebensumstände in Österreich in dieser Zeit schildern. Nach 1945, nach dem Sieg über den Nationalsozialismus, waren die wirtschaftlichen Umstände und die Lebensumstände in Österreich katastrophal. Es gab damals UNO-Delegationen, die gesagt haben, sie haben selten so viel Hunger und Not wie in Österreich gesehen. Lebensmittel konnten nur mit Lebensmittelmarken erworben werden. Die tägliche zugeteilte Kalorienanzahl war 800, also davon konnte man kaum leben. Und dieses System des Lebensmittelbezugs nur gegen Gutscheine und gegen Marken blieb bis 1953, bis zu meinem Geburtsjahr, aufrecht. Erst dann durften in Österreich Lebensmittel frei verkauft werden. Es gab auch zwei fleischlose Tage, die vorgeschrieben waren, der Dienstag und der Freitag, um eben Importe zu sparen. Die Bauern waren die einzigen, denen es eine Spur besser gegangen ist in Österreich damals. Und in diesem Umfeld kam Kreisky dann zurück und hat sich als Politiker hier gleich sehr hervorgetan, weil eben aus Schweden, wo er für die Konsumgenossenschaft tätig war, eine gewisse politische Erfahrung auch schon mitgebracht hat. Und er war beim Wiederaufbau und bei den Verhandlungen über den Staatsvertrag, wie du schon gesagt hast, eine mitentscheidende Figur, vielleicht nicht die ganz zentrale Figur, aber er hat hier sicher sehr große und bleibende Leistungen erbracht.
Du hast schon gesagt, 1970 ist Kreisky dann Kanzler geworden, was ich auch sehr spannend finde. Seit dem Zweiten Weltkrieg waren immer ÖVP-Kanzler an der Macht und danach, also mit Kreisky, waren dann 30 Jahre lang SPÖ-Kanzler in Österreich. Also nicht nur kulturell, sondern auch politisch eine ziemliche Machtverschiebung. Kannst du was darüber erzählen? Also wir haben jetzt schon gesagt, 1953 ist er zurückgekommen nach Österreich. Die Zeit bis zum Aufstieg zum Bundeskanzler, was hat Kreisky da gemacht?
Nun, Kreisky hat einen riesigen Vorzug gehabt. Er hat als Politiker immer das Gespräch mit anderen gesucht. Sein Motto war ja von Hannah Arendt: Wahrheit gibt es immer nur zu zweit. Das heißt, man muss das Gespräch mit anderen Leuten suchen, man muss sich austauschen. Ein riesiger Vorteil von Bruno Kreisky war auch in all diesen Jahren, bis er Parteivorsitzender geworden ist, dass er nie Angst vor klugen Leuten hatte. Das war ein riesiger Vorteil und unterscheidet ihn vielleicht von vielen Politikerinnen und Politikern heute. Kreisky hatte ja, um seinen Parteivorsitz abzusichern und um die Kanzlerschaft möglicherweise zu erreichen, die berühmten 1400 Experten einberufen. Das heißt, er hat immer versucht, mit möglichst vielen Leuten zu reden und das Wissen von möglichst vielen Leuten anzuzapfen. Und ein riesiger Vorteil bei ihm war in seiner politischen Karriere, dass er ununterbrochen im Gespräch war. Dieses Gespräch hat er geführt mit Henry Kissinger, genauso wie mit einer Tiroler Bergbäuerin. Und die Erfahrungen und das Wissen, das er hier akkumuliert hat, hat ihm in seiner politischen Laufbahn unendlich viel geholfen. Genauso wie er immer versucht hat, schon ab den späten 50er Jahren und dann verstärkt in den 60er Jahren, zur Kulturszene tragfähige Verbindungen aufzubauen. Und das hat ihn sehr unterschieden von den konservativen Politikern, die damals an der Macht waren, die einen sehr konservativen und rückschrittlichen Kulturbegriff hatten, weil Kreisky sehr früh Peter Handke und andere Leute entdeckt hat und Beziehungen zu ihnen aufgenommen hat, Oskar Kokoschka, der sogar bei ihm in der Bundeskanzlervilla angemeldet war, weil er keinen österreichischen Wohnsitz hatte. Also da hat er sehr tragfähig.
Ein Künstler.
Bitte?
Kokoschka war ein Künstler.
Oskar Kokoschka war ein berühmter österreichischer Maler, der in der Schweiz gelebt hat und der auch ein Vertriebener war und dem die österreichische Staatsbürgerschaft zurückgegeben werden sollte. Dazu hat er allerdings einen österreichischen Wohnsitz gebraucht, den hat er nicht gehabt und daher hat den Kreisky in seinem Wohnhaus angemeldet. Zeigt auch sehr viel von der Persönlichkeit von Bruno Kreisky. Das heißt, er war eine sehr vielschichtige Persönlichkeit, gesellschaftspolitisch, kulturpolitisch, auch wirtschaftspolitisch, darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen, und außenpolitisch. Außenpolitisch war entscheidend bei Bruno Kreisky, dass er sehr früh erkannt hat, dass bestimmte Probleme nur im Gespräch gelöst werden können, auch im Gespräch mit politischen Kräften, die vielleicht nicht so angesehen sind, wie es damals Yasser Arafat und die Palästinenser waren. Und durch dieses Gespräch ist er sehr viel weitergekommen, als es mit den klassischen diplomatischen Möglichkeiten eigentlich zu machen gewesen wäre.
Also er war dann Außenminister, auch bevor er Bundeskanzler wurde, und hat damals mal gesagt, dass eine aktive Außenpolitik, aktive Neutralitätspolitik viel mehr Sicherheit bringt für Österreich, als wenn jetzt das Bundesheer stärker ausstatten. Also wenn irgendwie Österreich als Vermittler international, auf internationaler Bühne Mehrwert liefert für die Staatengemeinschaft, dann sind wir sicher. Das war so der Zugang.
Da war ein Schlüsselerlebnis für ihn natürlich das Jahr 1968, die Niederschlagung des Prager Frühlings durch den Warschauer Pakt, durch die Sowjettruppen, die dann einmarschiert sind in der damaligen Tschechoslowakei. Und dann bei diesem Ereignis hat sich gezeigt, wie schwach Österreich militärisch eigentlich ist. Die Insider haben das immer gewusst, aber damals war es dann nicht mehr zu verbergen. Es gab riesige Kommunikationsprobleme. Wer ist eigentlich zuständig für einen allfälligen Einsatz des Bundesheeres? Es gab keine Kommunikationsmittel. Der damalige Bundeskanzler Josef Klaus war unerreichbar in einer Berghütte. Andere Minister waren auf der Jagd, waren auch nicht aufzufinden. Und da hat sich gezeigt, militärisch ist Österreich nicht in der Lage, hier einem eventuellen Aggressor Paroli zu bieten. Und daher hat Kreisky versucht, zum Beispiel durch die Kontaktnahme zu internationalen Organisationen oder eben durch diese aktive Außenpolitik, durch Herumreisen, durch Positionen bei der UNO und bei anderen Organisationen, Österreich sicherer zu machen im internationalen Umfeld, was ihm dann tatsächlich auch gelungen ist. Allerdings haben später gefundene Aufmarschpläne des Warschauer Pakts gezeigt, dass natürlich die Neutralität Österreich nur sehr bedingt geschützt hätte vor einer Aggression durch den Warschauer Pakt und durch die kommunistischen Nachbarländer.
Also ich glaube, da ist ein Plan veröffentlicht worden, dass durch Österreich trotzdem durchmarschiert. Dass man trotzdem
durchmarschiert, ja. Österreich war sozusagen ein Fremdkörper, bevor dann das NATO-Gebiet begann, also Deutschland, und es wäre von Osten her natürlich der Durchmarsch versucht worden, und das österreichische Bundesheer mit seinen beschränkten Mitteln wäre nicht in der Lage gewesen, das aufzuhalten.
Mhm. Aus der Zeit von Kreisky kommt auch der Bau der UNO-City in Wien.
Der Bau der UNO-City war ja heftig umstritten. Es gab ja ein Volksbegehren gegen diesen Bau, ein von der ÖVP initiiertes Volksbegehren, ein sehr stark unterstütztes Volksbegehren. Aber Kreisky war immer überzeugt, dass man so etwas braucht, weil die Anwesenheit von internationalen Organisationen auf österreichischem Staatsgebiet machen dieses kleine Land sicherer. Das war seine Grundthese, hat sich auch als richtig erwiesen über weite Strecken, und daher wurde dann in Wien diese sogenannte UNO-City errichtet, die es bis heute gibt. Wien ist nach wie vor ein Hauptsitz für UNO-Organisationen. Und da sieht man auch wieder, wie Kreisky einfach entschlossen war, bestimmte Dinge, die er als richtig erkannt hat, durchzuziehen. Das ist eine Stärke von ihm. Manchmal hat er sich auch geirrt, Stichwort AKW Zwentendorf, wo er aus energiepolitischen Gründen und Arbeitsplatzgründen der Meinung war, dass das sollte durchgezogen werden. Und da hat er sich geirrt und wurde dann durch eine breite Volksbewegung überzeugt, dass Zwentendorf doch nicht eröffnet werden soll. Es ist nicht so, dass Bruno Kreisky fehlerlos gewesen wäre. Er hat sich in seinen Einschätzungen manchmal auch vertan, aber was die Außenpolitik betrifft, über die wir gerade gesprochen haben, hat er gegen größte Widerstände erreicht, dass es hier doch zu Verbindungen kam, die vorher unmöglich gewesen wären.
Also zur Einordnung, AKW Zwentendorf ist ja dann auch gebaut worden, und dann gab es eine Volksabstimmung, weil es große Proteste dagegen gegeben hat, und ist aber dann sehr knapp gegen das AKW
also
ausgegangen.
Zu den österreichischen Legenden gehört ja, dass das ganze Land geschlossen gegen die Atomkraft gewesen wäre. Das war nicht der Fall, sondern die Volksabstimmung ging denkbar knapp aus mit 51 zu 49% ungefähr. Und das ist natürlich auch darauf zurückzuführen gewesen, dass die ÖVP entgegen der Überzeugung führender ÖVP-Funktionäre plötzlich gegen die Atomkraft aufgetreten ist. Das hat sicher dazu beigetragen, dass diese Volksabstimmung ganz knapp gegen die Atomkraft ausgegangen ist. Man wollte einfach Kreisky auswischen. Das war ein Hauptgrund für diese Mobilisierung, die damals stattgefunden hat. Und Zwentendorf steht bis heute als 1:1 Modell eines AKW an der Donau. Und wenn man sieht, was sich heute abspielt rund um eine tatsächliche oder vermeintliche Renaissance der Atomenergie, da war zu Kreiskys Zeit Österreich ein Stück voraus.
Wird vielleicht nicht schaden, wenn man jetzt ein AKW hätte, Oder vielleicht ein AKW statt Kohlekraftwerk.
Naja, nachdem auf europäischer Ebene sogar das Greenwashing ganz massiv stattfindet, kann es durchaus sein, dass die Atomkraft der Not gehorchend hier wieder erweckt wird.
Und auch für mich eigentlich unvorstellbar aus heutiger Sicht, dass mal fast die Hälfte Österreichs dafür war, ein Atomkraftwerk bei uns zu haben. Ich glaube, heute würden wahrscheinlich 80-90% dagegen stimmen.
Da hat sich das Bewusstsein sehr verändert. Warum waren damals relativ viele Bürgerinnen und Bürger für die Atomkraft? Es hat natürlich den Ölschock gegeben. Anfang der 70er Jahre, 1973, 74, gab es ja eine massive Energieverknappung in Österreich. Bruno Kreisky hat neben einigen Ideen, die wir schon besprochen haben, wie der autofreie Tag, auch darauf gesetzt, dass man hier auf zeitgemäße, moderne Formen der Energiegewinnung setzen muss. Und dazu gehörte eben später auch die Atomenergie, die noch dazu massiv vom damals beinahe allmächtigen Gewerkschaftsbund gefördert wurde, unter dem Titel Arbeitsplätze sichern, Vollbeschäftigung war ja ein Slogan der 70er Jahre. Das heißt, es gab ja eine breite Allianz eigentlich für die Atomenergie, auch in der Sozialdemokratie. Und dass die Volksabstimmung dann so knapp ausging, war, wie gesagt, auf die Mobilisierung der ÖVP im Wesentlichen zurückzuführen.
Um noch die Außenpolitik abzuschließen, also Kreisky war ja auch ein großer Netzwerker. Willy Brandt, der berühmte deutsche Kanzler, war ein enger Freund von ihm, wie du beschreibst. Olaf Palme, der schwedische Kanzler, also drei Sozialdemokraten, die irgendwie zusammen versucht haben, was zu bewegen. Und was ja auch sehr spannend ist und ungewöhnlich, also wenn ich an die Bilder denke aus dieser Zeit, also gibt ganz viele Bilder mit großen internationalen Persönlichkeiten, mit Sadat, dem ägyptischen Präsidenten, mit Arafat hast du schon angesprochen, Kissinger, also lauter große Namen der Weltbühne, mit denen Kreisky interagiert hat und versucht hat, Dinge weiterzubringen.
Ja, Bruno Kreisky war nach Meinung vieler Beobachter eigentlich zu groß für dieses kleine Land. Er hat immer sehr groß gedacht und hat sich auf der internationalen Bühne sehr sicher bewegt. Das ist eben auch darauf zurückzuführen, dass er schon in sehr jungen Jahren dann als international tätig war, vor allem in Skandinavien. Das hat ihn sicher extrem geprägt. Und er konnte diese internationalen Politiker und Politikerinnen, Indira Gandhi zum Beispiel, mit ihr hat er auch sehr viel zu tun gehabt, oder Golda Meir, mit ihr hat er auch zu tun gehabt, aber das war die damalige israelische Spitzenpolitikerin, mit denen konnte er auf Augenhöhe diskutieren und er hat es immer geschafft, seinen Standpunkt zu vermitteln und irgendwo einen Kompromiss anzupeilen. Das ist in sehr vielen Fällen gelungen. Außerdem hat Bruno Kreisky eine große Sympathie für die Befreiungsbewegungen in der dritten Welt entwickelt. Und auch hier war es sehr ungewöhnlich, dass ein Regierungschef aus diesem sehr kleinen und eher unbedeutenden Österreich sich hier auf der internationalen Bühne so stark macht und Verbündete findet.
Befreiungsbewegung, das war so die Zeit auch der Entkolonialisierung, wo nach dem Zweiten Weltkrieg und den 50er, vor allem 60er Jahre auch viele afrikanische Länder zum Beispiel unabhängig wurden, wo es viele Aufstände gab.
Und die Führer, es waren meistens Männer, dieser Befreiungsbewegungen haben Ansprechpartner gesucht, die unverdächtig waren, dass sie eigene Interessen verfolgen, dass sie Machtinteressen verfolgen. Und da war Kreisky natürlich der ideale Ansprechpartner, weil niemand ihm nachsagen konnte, dass dieses kleine Österreich mit dem Bundeskanzler Kreisky irgendwelche Großmachtambitionen verfolgt hätte. Und das war mit ein Grund, warum er hier so bedeutsam wurde.
Christoph, kommen wir zur Sozialpolitik. Für die ist Kreisky ja wahrscheinlich am berühmtesten. Was hat er in seiner Amtszeit verändert, sozialpolitisch?
Nun, Bruno Kreisky war geprägt vom Erlebnis des schwedischen Wohlfahrtsstaates. Er hat ja mit seiner Familie in Schweden gelebt und hat dort gesehen, was da alles möglich ist. Und er hat dann begonnen als Bundeskanzler, vor allem in der ersten Hälfte der 70er Jahre. Also die große Reformzeit von Bruno Kreisky war ungefähr von 1970 bis 1975. Da hat er begonnen, zum Beispiel ein Arbeitsverfassungsgesetz einzuführen, die Mitbestimmung in den Betrieben einzuführen, die sogenannte Betriebsdemokratie. Dann hat er die Humanisierung der Arbeitswelt vorangetrieben, hat die 40-Stunden-Woche eingeführt, mehr Mindesturlaub und Sozialhilfegesetze. Das waren alles Dinge, von denen man sich heute fragen muss, warum das nicht die ÖVP in der Zeit ihrer Alleinregierung von 1966 bis 1970 schon begonnen hat, denn es war ja offenkundig, dass hier etwas verändert werden muss. Aber Bruno Kreisky war eben der die Zeichen der Zeit erkannt hat. Und das Zweite, was ihm bis heute hoch anzurechnen ist, ist die Frauenpolitik, wo Johanna Donald, die er zur Staatssekretärin gemacht hat, eine treibende Kraft war. Er war nicht mit allem einverstanden, was die sozialistischen Frauen damals wollten. Im Gegenteil, er musste mühsam davon überzeugt werden von manchen. Aber er hat es dann als richtig erkannt und zumindest zugelassen. Und das war auch ein Wesenszug von Bruno Kreisky, dass er im Gespräch und in der Diskussion durchaus bereit war, andere, bessere Standpunkte zu akzeptieren. Das heißt, er hat nicht darauf beharrt, was er ursprünglich vorgehabt hat. Die Fristenlösung war sicher nichts, was er unbedingt wollte. Im Gegenteil, den Schwangerschaftsabbruch hat er als Gefahr für das Verhältnis mit der katholischen Kirche gesehen. Er hat ja mühsam diese Aussöhnung zwischen der Sozialdemokratie und der katholischen Kirche erreicht und hat befürchtet, dass das wieder zerstört wird durch die Fristenlösung. Und trotzdem hat er sich von den sozialistischen Frauen überzeugen lassen und damit ist dann die Fristenlösung auch Gesetz geworden und ist es bis heute.
Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, in seiner Zeit wurde die Homosexualität in Österreich entkriminalisiert.
Ja, das war ihm auch ein Anliegen. Ich glaube, das kam auch aus dieser skandinavischen Erfahrung, wo die Gesetze ja schon sehr viel früher, sehr viel liberaler waren. Wobei man dazu sagen muss, es gab ja damals auch in der SPÖ einen starken konservativen Flügel. Das ist aber nicht so, dass das alles jubelnd begrüßt wurde. Aber Kreisky hat sich hingesetzt, hat das ausdiskutiert, hat Verbündete in der Partei gesucht und hat zum Beispiel den homosexuellen Paragraphen und andere Sozialreformen durchgesetzt, bis hin zu Mutter-Kind-Pass und freier Schulfahrt und lauter so Dinge, von denen die ÖVP behauptet hat, dass das entweder gesellschaftspolitisch falsch wäre oder dass es zu teuer wäre. Weil Kreisky wurde ja immer vorgeworfen, dass er für seine Reformen so viele Schulden macht. Und da gibt es eben den berühmten Ausspruch von Bruno Kreisky, ein paar Milliarden Schulden, damals Schilling, ein paar Milliarden Schulden, machen wir weniger schlaflose Nächte als hunderttausende Arbeitslose.
Ja, und also Entkriminalisierung Homosexualität ist, ich glaube, es war bis dahin per Gesetz verboten, dass zum Beispiel zwei Männer miteinander Sex haben. Ja, da gab es Strafe.
Da gab es Strafen, da wurden Menschen eingesperrt. Natürlich, das wurde verfolgt aus dem damaligen gesellschaftspolitischen Klima heraus. Und jetzt sage ich, das war vielleicht für Bruno Kreisky auch kein dringendes persönliches Anliegen. Aber er hat gesehen, dass hier eine gesellschaftliche Entwicklung stattfindet, der man folgen muss, gegen die man sich nicht stellen kann. Und daher hat er das verwirklicht.
Ja. Ein anderer Aspekt, der auch bis heute nachstrahlt, ist diese Debatte in der SPÖ, soll man jetzt oder darf man mit der FPÖ regieren? Da hat ja die ÖVP große Vorteile, weil sie da keine Berührungsängste hat und damit automatisch in Verhandlungen deutlich mehr Optionen hat und das ausspielen kann. Kreisky ist 1970, wie er noch keine absolute Mehrheit hatte, von der FPÖ unterstützt worden, also Minderheitsregierung, war keine Koalition, aber es gab die Unterstützung von der FPÖ für seine Regierung. Kannst du darüber was erzählen? War das damals ein Tabubruch oder war das eh normal?
Naja, normal. Es hat ja auch in der ÖVP Überlegungen gegeben, mit der Freiheitlichen Partei eine Allianz zu schließen. Es gab für dieses Zusammengehen mit den Freiheitlichen unter Friedrich Peter, das war damals die Führungsfigur der FPÖ, mehrere Gründe. Erstens hat Bruno Kreisky für diese Minderheitsregierung natürlich eine Unterstützung im Parlament gebraucht. Friedrich Peter hat ihm diese Unterstützung angeboten und Bruno Kreisky hat sozusagen als Gegenleistung eine Wahlrechtsreform versprochen, die die kleinen Parteien bevorzugt. Wobei man ausdrücklich dazu sagen muss, Diese Wahlrechtsreform wäre ohnehin gekommen, denn die kleinen Parteien wurden damals in Österreich dermaßen eklatant benachteiligt. Die haben zum Teil doppelt so viele Stimmen für ein Mandat gebraucht wie die damaligen Großparteien. Das heißt, Kreisky hat auch hier etwas vorweggenommen, was mit großer Wahrscheinlichkeit ohnehin gekommen wäre. Optisch war es nicht sehr fein, weil es natürlich so ausgesehen hat, als würde sich Bruno Kreisky die Zustimmung der Freiheitlichen durch dieses Versprechen der Wahlrechtsreform erkaufen. Kreisky hat mit Friedrich Peters sehr, sehr lange Gespräche geführt. Friedrich Peter hatte ja eine Kriegsvergangenheit. Friedrich Peter hatte ja in einer Brigade gedient, die an der Ostfront in Massenerschießungen und andere Kriegsverbrechen verwickelt war. Friedrich Peter hat immer behauptet, er hat davon nichts gewusst, er hat das nicht mitbekommen. Und Kreisky ist nach langen Gesprächen mit Peter zu überzeugen gekommen, dass sich Friedrich Peter tatsächlich zu einem glaubwürdigen Demokraten entwickelt hat. Und das war für ihn auch innerparteilich das Argument zu sagen, wir versuchen zeitlich befristet ein Bündnis mit der Freiheitlichen Partei unter Friedrich Peter zu schließen. Wir machen diese Minderheitsregierung zum ersten Mal in der Zweiten Republik und Peter ist ein glaubwürdiger Partner. Hat sich übrigens bewahrheitet. Friedrich Peter hat alle diese Vereinbarungen eingehalten. Nur ein Jahr später, 1971, gab es wiederum Nationalratswahlen, vorzeitige Nationalratswahlen. Und dann bekam die SPÖ eine absolute Mehrheit, sodass diese Unterstützung der Freiheitlichen nicht mehr notwendig war.
Ja. Und da kommen wir jetzt auch zum Streit mit Simon Wiesenthal, den du vorher schon angesprochen hast. Der, also bekannt unter dem Titel Nazi-Jäger, es war ja nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass in Österreich dann viele nicht mehr gewusst haben wollten, was da eigentlich so passiert ist. Und ein bisschen war die kollektive Strategie, so genau schauen wir da nicht hin für den Frieden und damit wir irgendwie alle halbwegs zusammenleben können. Und Wiesenthal war dann jemand, der da viel aufgerollt hat, viel recherchiert hat und in den Biografien gewisser mächtiger Menschen. Und der hat dann zum Beispiel kritisiert in dieser ersten Kreisky-Regierung, dass da vier Minister gesessen sind, die Nazi-Vergangenheit hatten. Und da kam es dann zu hitzigen Duellen und Gefechten mit Kreisky. Kannst du darüber erzählen, bitte?
Kreisky hat das so dargestellt, dass diese Regierungsbildung 1970 unter großem Zeitdruck erfolgt ist. Und dass er sich darauf verlassen hat, wenn ihm Landesparteivorsitzende verschiedene Persönlichkeiten vorschlagen, dass die sozusagen überprüft und sauber sind. Das hat sich dann herausgestellt, dass das nicht so war. Es waren tatsächlich ehemalige Nationalsozialisten in dieser ersten Regierung. Und das hat Kreisky dann so gelöst, dass der eine aus Gesundheitsgründen dann zurückgetreten ist und der andere freiwillig sein Amt zurückgelegt hat etc. Aber es war natürlich optisch eine extrem unschöne Sache, dass ein jüdischer Bundeskanzler mehrere ehemalige Nationalsozialisten in seiner Bundesregierung hat. Und Simon Wiesenthal hat vieles davon aufgedeckt, der sogenannte Nazi-Jäger Simon Wiesenthal. Kreisky war wahnsinnig wütend über diese Vorgangsweise von Wiesenthal. Er hat ihn beschuldigt, dass er als ein Mann, der der ÖVP zugeneigt ist, aus parteipolitischen Gründen, diese Minderheitsregierung und später die Alleinregierung der SPÖ torpedieren will. Für diese Auseinandersetzung zwischen Simon Wiesenthal und Bruno Kreisky gibt es mehrere Erklärungsversuche. Mich hat keine wirklich befriedigt. Eine lautet zum Beispiel, dass Kreisky ein assimilierter, nicht religiöser Jude war und Simon Wiesenthal ein religiöser Jude war. Eine andere Erklärung ist, dass Bruno Kreisky mit seiner überschießenden Kritik an Israel immer nur den Staat gemeint hätte. Es gab ja unglaubliche Aussagen von Bruno Kreisky über Israel und auch über Simon Wiesenthal, weil er hat ja Simon Wiesenthal indirekt eigentlich beschuldigt, dass er mit der Gestapo zusammengearbeitet hätte, was natürlich ein ungeheuerlicher Vorwurf war. Das heißt, sowohl auf der persönlichen Auseinandersetzung mit Simon Wiesenthal, als auch in der politischen Auseinandersetzung mit dem Staat Israel, hat Bruno Kreisky jedes Maß und Ziel vermissen lassen. Und das ist anhaltend ein sehr, sehr dunkler Fleck in seiner Biografie.
Was für eine Art von Kritik hat er in Israel geübt?
Er hat Israel beschuldigt, ein Apartheidstaat zu sein. weil eben die Lebensverhältnisse der palästinensischen Bevölkerungsgruppe in Israel dermaßen schlecht sind und Kreisky hat immer behauptet, dass das absichtlich herbeigeführt wird und er hat Israel als miesen Staat bezeichnet und ähnliche Dinge. Er hat wüste Auseinandersetzungen mit der Ministerpräsidentin Golda Meir gehabt, die hat ihn ja dann in Wien besucht, um ein Gespräch mit ihm zu führen und Golda Meir hat nach dem Gespräch gesagt, er hat mir nicht einmal ein Glas Wasser angeboten. Also das persönliche Verhältnis zwischen israelischen Spitzenpolitikerinnen und Bruno Kreisky war katastrophal und aus heutiger Sicht ist es eigentlich unverständlich, wie jemand, der ein gelernter Diplomat ist, das Ganze dermaßen eskalieren lassen konnte.
Ja. Hatte Kreisky so teilweise so patriarchale, fast tyrannische Züge im Umgang mit gewissen Menschen, die ihm nicht in Kram gepasst
haben? Also patriarchalisch trifft es ganz sicher. Bruno Kreisky hat ja einen sehr eigenwilligen Lebensstil gepflogen. Er hat nur Maßschuhe getragen, er hat nur Maßanzüge getragen, er ist nur englische Autos gefahren und hat in einer Villa in einer der besten Gegenden von Wien gewohnt. Also patriarchalische Züge, großbürgerliche Züge hat er sicher. Bruno Kreisky wurde regelmäßig im philharmonischen Konzert gesehen und solche Dinge. Also es gab später nur wenige Bundeskanzler, die in der Kulturszene dermaßen verankert waren. Ich weiß nicht, ob Sebastian Kurz in seinem Leben auch nur ein einziges Mal im philharmonischen Konzert war. Das war für Bruno Kreisky Teil seines Lebensstils, hat aber auch bedeutet, dass er eine Integrationsfigur in der Partei und in der Wählerschaft sein konnte, weil es gab auch ÖVP-Wählerinnen und Wähler, die gesagt haben, der Bruno Kreisky beschützt uns vor dem Sozialismus, weil sie ihn eben als einen von ihnen ansahen, in seinem Auftreten, in seiner Bekleidung, in seiner Sprache, in seiner ganzen Lebensweise. Also insofern, das ist auch eine Lebensleistung von Bruno Kreisky. Er war eine Integrationsfigur, die imstande war, ganz unterschiedliche Strömungen zu vereinen.
Wir kommen zum Ende noch auf das Thema Wirtschaft und Arbeit zu sprechen. Du hast schon den berühmten Saga, lieber ein paar Milliarden Schulden als mehr Arbeitslose, zitiert. Generell war es ja eine Zeit, in der die Wirtschaft Österreichs noch ganz anders ausgeschaut hat. Also ganz viele verstaatlichte Betriebe, was man sich heute so ja auch nicht mehr vorstellen kann. Also die Föst war damals noch staatlich, die OMV in staatlichem Besitz, wo wir heute nur mehr einen kleinen Anteil haben.
Die Banken waren staatlich.
Die Banken und darüber indirekt dann auch wieder genügend andere Betriebe. Also der Vorgänger der Bank Austria, die Kreditanstalt, war auch staatlich. Kannst du was darüber erzählen? Du hast schon vorhin angesprochen, die Ölkrise, wirtschaftliche Probleme in vielen Ländern, auch in Österreich. Was hat sich wirtschaftlich, wie war die Situation wirtschaftlich und was hat sich da verändert?
Also wenn man Bruno Kreisky gerecht werden will, er wird ja von seinen Gegnern bis heute oft als Schuldenkanzler diskreditiert, dann muss man sagen, dass in der Zeit von 1970 bis 1974 der österreichische Staatshaushalt Überschüsse aufzuweisen hatte. Also es ist nicht so, dass Kreisky hier miserabel gewirtschaftet hätte, allerdings nach 1974 unter dem Eindruck der Energiekrise, der verstaatlichten Krise, der wachsenden Arbeitslosigkeit, mussten Schulden aufgenommen werden. Und diese zweite Hälfte seiner Amtszeit hat für seine Gegner eigentlich das Bild von Bruno Kreisky geprägt. Es gab damals einen staatlichen Dirigismus in der Wirtschaft. Nur war Bruno Kreisky schlau genug, Menschen, mit deren ideologischer Grundhaltung er nicht übereinstimmte, in Führungsfunktionen in der Wirtschaft zu setzen. Er hat also Stefan Koren, ÖVP-Politik in die Nationalbank geholt. Er hat Franz Geist, ein schlagender Burschenschafter, zum Chef der ÖAG gemacht, weil er der Meinung war, Franz Geist wird imstande sein, diese verstaatlichte Industrie einigermaßen zu ordnen, was sich dann Jahre später als Irrtum herausgestellt hat. Aber es zeigt, ÖAG, die ÖAG.
Ja.
Die,
ist die Behörde, die die...
Die Institution, die die Anteile des Staates an großen Unternehmen verwaltet. Und dass ein sozialdemokratischer Bundeskanzler einen Burschenschafter zum Chef dieser Industrieholding macht, das war doch sehr ungewöhnlich, zeigt aber, dass Kreisky auch in der Wirtschaftspolitik imstande war, über seinen Schatten zu springen und die Leute, die er für bestens qualifiziert hielt, dorthin zu setzen. Natürlich war die verstaatlichte Industrie ein Riesenproblem, weil aus Interessen der Länder und der Gewerkschaften verschiedene Standorte gesichert werden mussten, die nach objektiven Maßstäben schon längst zugesperrt gehört hätten. Und Kreisky hat sich hier zum Teil auch von den Zentralbetriebsobleuten und anderen zu stark beeinflussen lassen, sodass man heute sagen muss, diese verstaatlichen Situation hätte schon viel früher gelöst gehört. Aber über allem stand eben dieses Credo von der Vollbeschäftigung. Das ging für Kreisky über alles. Und dem hat er viele industriepolitische Ziele untergeordnet. War sicher aus heutiger Sicht ein Fehler, aber natürlich, wenn man den Krimi von hinten liest, ist es immer leichter.
Also musste dann auch ganz viel Geld zugeschossen werden aus Steuermitteln und dann nach Kreisky ist dann sehr viel privatisiert worden. Ja. Wir kommen zum Schluss. Was ich sehr interessant fand bei dir ist so, dass der Abgang von Kreisky politisch, er hat sich ja ziemlich zerkriegt dann mit der SPÖ. Wie war das?
Nun, Kreisky hat mit seiner Partei dann eigentlich im Unfrieden gelebt. Ein Auslöser war sicher, dass der ÖVP das Amt des Außenministers zugesprochen wurde in den Regierungen nach Bruno Kreisky. Es kam ja unmittelbar nach der Alleinregierung unter Bruno Kreisky bis 1983, kam ja eine relativ kurze Phase einer rot-blauen Regierung. Bundeskanzler Fred Sinowatz, Vizekanzler Norbert Steger von den Freiheitlichen. Und dann begann wieder ab 1987 die Phase der sozialdemokratischen Bundeskanzler und der Vizekanzler, die von der ÖVP gestellt werden. Und in diesen Regierungen war das Außenministerium bei der ÖVP und das hat Kreisky maßlos erbittert. Er hat gesagt, mein Lebenswerk wird da verspielt und ich habe mich bemüht, Österreichs Ansehen international aufzuwerten und durch diese ÖVP-Außenminister, vor allem durch den Außenminister Alois Mock, wird das alles wieder ruiniert. Außerdem war mit manchen seiner Nachfolger einfach übers Kreuz. Franz Vanitzky war zum Beispiel nie jemand, mit dem Bruno Kreisky besonders gut konnte. Es gab alle möglichen Versuche, eine Aussöhnung. Das ist oberflächlich gekittet worden. Aber das Verhältnis zu seiner Partei war schlecht, weil Kreisky der Meinung war, sein Erbe wird hier verschleudert. Und das ist fast bis zum Schluss dann so geblieben. Es gab immer wieder diese Versöhnungsversuche. Aber ich glaube im Grunde, und ich habe mit ihm in dieser Zeit doch recht viel zu tun gehabt, vor 1983 und dann auch in der Zeit, als er Altbundeskanzler war, es ist eine tiefe Verbitterung bei ihm zurückgeblieben und er ist dann mit dieser Sache nie wirklich ins Reine gekommen.
Und du zitierst auch, dass er mal gesagt hat, dass so die Entwicklung der Sozialdemokratie in Österreich für ihn eine der größten Tragödien ist, die im Laufe
des Jahres. Das war eine große, große Enttäuschung für ihn, weil er eben seine Nachfolger beschuldigt hat, dass sie eigentlich die Sozialdemokratie, wie er sie aufgebaut hat, verschleudern.
Christoph, du hast jetzt viele Dinge beschrieben, die Kreisky vorbildlich machen, aber auch Fehler, die er begangen hat im Laufe seiner Karriere. Du hast ihn beobachtet, journalistisch, hast ihn dann persönlich gekannt und jetzt auch nochmal anlässlich seines 100. Geburtstags.
Das Buch ist erschienen anlässlich von 50 Jahren SPÖ-Alleinregierung, 1970-2020. Und dann war natürlich sein Todestag auch. Also es hat eine Reihe von Anlässen gegeben, dieses Buch zu machen.
Ja, und also du kennst diesen Menschen ziemlich gut. Was sind Dinge, die du dir wünschst, dass PolitikerInnen heute in Österreich sich von Kreisky abschauen könnten? Also was kann man von diesem Politiker im Jahr 2022 lernen?
Also das Wichtigste für mich ist, dass Bruno Kreisky, ich habe es schon gesagt, keine Angst vor klugen Leuten hatte. Das heißt, das Gespräch suchen mit Menschen, von denen man etwas lernen kann, und zwar nicht in dieser oberflächlichen Form, wie es im Bundeskanzleramt in den letzten Jahren betrieben wurde, mit allen möglichen Thinktanks und klingenden Namen, sondern der ernsthafte Versuch, vom Gegenüber etwas zu lernen, etwas anzunehmen und dann das auch zu realisieren. Das ist etwas, was der heutigen Politik in meinen Augen schon sehr fehlt. Und das Zweite ist das Wissen um die eigene Begrenzung. Bruno Kreisky hat ja am Schluss seines politischen Lebens gesagt, der Sinn des Lebens ist das Unvollendete. Das heißt, diese Erlösungsfantasien, die unter Sebastian Kurz und anderen Bundeskanzlern in den letzten Jahren hier über Österreich hereingebrochen sind, das ist eine Selbstüberschätzung von Politikerinnen und Politikern, die Bruno Kreisky in dieser Form nicht passiert wäre. Der Sinn des Lebens ist das Unvollendete. Das finde ich eine sehr weise Selbsterkenntnis, die sich heutige Politiker zum Vorbild nehmen könnten.
Danke für deine Zeit, Christoph.
Sehr gern.
Was nehme ich mir mit? Viel. Kreisky war ein faszinierender Politiker, der Österreich maßgeblich geprägt und modernisiert hat. Homosexualität wurde entkriminalisiert, die Fristenlösung eingeführt, die UNO-Sitte gebaut, der Mutter-Kind-Pass und die dritte Urlaubswoche eingeführt, es wurden die Studiengebühren abgeschafft und noch vieles mehr. Kreisky war intellektuell und seine große Stärke war es, wie Christoph sagt, dass er andere, schlauere Köpfe an sich herangelassen und eingebunden hat. Kreisky hat sich aber auch dazu hinreißen lassen, den Nazi-Jäger Simon Wiesenthal und Israel übel zu beleidigen. Er hat die Umweltbewegung verschlafen, wie viele in der SPÖ nach ihm bis heute. Und auch die Verschuldung in Österreich ist von 12% auf 34% gestiegen unter Kreisky. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hör mal in Folge 70 rein von Erklär mir die Welt. Dort erklärt der Ex-Bundeskanzler Österreichs Christian Kern, was ein Bundeskanzler eigentlich so den ganzen Tag macht. Derzeit unterstützen 348 Menschen Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at mit einem kleinen Betrag pro Monat. Der Podcast hilft dir und vielen anderen dabei, mit wenig Aufwand die Welt besser zu verstehen, und auf www.erklärmir.at könnt ihr dabei helfen, ihn zu finanzieren. Nächste Woche kommt eine sehr, sehr coole Folge mit der deutschen Psychologin Miriam Junge und es kommt... Okay, wurscht. Das lasse ich jetzt drin, ich bin schneidefaul. Es kommt eine Folge zum Thema Coaching. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.
Hallo, mein Name ist Nathalie, ich bin 31 Jahre alt und ich holte im vergangenen Juli meine Matura im zweiten Bildungsweg erfolgreich nach. Erklär mir die Welt trug erheblich zu diesem Erfolg bei. Das Thema der Deutschmatura war Demokratie. Ich konnte meine Präsentation für den mündlichen Teil mit den Podcast-Folgen von Erklär mir die Welt im Handumdrehen auf die Beine stellen. Die Demokratiefolgen machten es mir sogar möglich, mich um eine Note zu verbessern. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch bedanken. Ihr macht wirklich einen grandiosen Job. Liebe Grüße aus Tirol.